Ja, vielen Dank für diese schönen Lieder. Ich habe mich gefreut darüber, habe mich überhaupt gefreut. Ich war ja auch etwas früher da und habe gesehen, wie engagiert ihr euch für diesen Gottesdienst vorbereitet habt. Es hat mich beeindruckt und ich fühle mich geehrt, mit euch zusammen hier diesen Gottesdienst zu gestalten. Danke dafür. Ich möchte uns heute ein wenig mehr mit hineinnehmen in die Jahreslosung, in diesen Satz: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der Wert einer Jahreslosung wird ja sehr unterschiedlich erlebt. Wer in der Gemeinde lebt, der bekommt zumindest heute mit, was sich die Christen in der Evangelischen Allianz für das Jahr 2021 als Überschrift gesetzt haben. Der eine hört das heute, nimmt es zur Kenntnis und geht seines Weges. Der andere, der Rituale und Liturgien liebt, der nimmt diese Worte in sein Leben hinein und setzt damit einen Schwerpunkt, bezieht sich durch das Jahr immer wieder darauf und hat so eine gewisse Orientierung für sein Leben. Ich selber gehöre zu so einer Schattierung dazwischen, obwohl mit zunehmendem Alter lerne ich Gewohnheiten und Rituale immer mehr zu schätzen. Sie geben mir so etwas wie ein Heimatgefühl, wie ein Zuhause, wie Geborgenheit. Und ich lerne barmherzig zu sein mit dem einen wie auch mit dem anderen. Ja, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Als ich nun diesen Satz hörte und dann auch las, ich habe so einen Kalender, wo ich jeden Tag eine kleine Andacht lese, und da ist natürlich dieser Kalender beginnt mit dieser Jahreslosung. Da interessierte mich erstmal der Zusammenhang, in dem dieser Vers in der Bibel steht. Und ich fragte mich, ich habe da drei Punkte heute. Ich fragte mich einmal, ist da eine Erklärung, eine Definition für Barmherzigkeit zu finden? Als zweites dachte ich, ist da eine Begründung, warum ich so barmherzig sein soll wie Gott? Denn das sagt der Vers ja, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das dritte war dann, gibt es Anregungen für die Praxis, also praktische Anregungen, barmherzig auch zu sein. Wenn wir auf den Zusammenhang schauen, dürfen wir uns nicht von Vers- und Kapiteleinteilung ablenken lassen und noch viel weniger von Überschriften, die in all den neueren Bibelausgaben ja auch zu finden sind. Da sind immer die einzelnen Themen mit einer Überschrift versehen. Lukas hat nicht in Kapitel und Verse geschrieben und Lukas hat auch keine Überschriften über die einzelnen Themenabschnitte gesetzt. In seiner Wiedergabe der Rede Jesus, und das ist in dem Fall in Lukas die Feldpredigt, der kam mit seinen Jüngern vom Berg herunter und auf einer Ebene waren viele Leute und er begann da eine ausgedehnte Lehrstunde, nicht nur eine Stunde, sondern eine ausgedehnte Predigt. Ja, und hier in diesem Vers, er steht ja in Lukas Kapitel 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Hier zu diesem Vers kommt er vorher, da kommt er von der Feindesliebe. Das ist das Thema vorher, in dem Abschnitt vorher. Es geht da bei Feindesliebe, meine ich, nicht so sehr um die großen Feindbilder mit bewaffneten Konflikten wie Krieg hier in der Rede Jesu, sondern eher um Streitereien in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz oder da, wo wir unseren Alltag verbringen. Und Jesus sagt da euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für alle, die euch schlecht behandeln. Und dann finden wir diese ganz praktischen Dinge, die wir jetzt auch sehen. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere Backe hin. Wenn dir jemand den Mantel wegnimmt, dann gib ihm doch das Hemd auch noch dazu. Wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib es ihm. Wenn jemand dir etwas wegnimmt, dann fordere es nicht zurück. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt. Ich lasse etwas aus und lese in 35 weiter. Nein, eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann bekommt ihr reichen Lohn, ihr werdet zu Kindern des Höchsten. Denn auch er ist gut zu den Undankbaren, lehrt das schlechten Menschen. Und Matthäus formuliert das in Matthäus 5, Vers 45 so: So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Deswegen seid barmherzig. Das wäre jetzt der nächste Vers im Lukasevangelium. Deswegen seid barmherzig, so wie euer Vater auch barmherzig ist. Weiter spricht Jesus hier nach Vers 36, also ab Vers 37, vom Beurteilen und Verurteilen, von über jemand zu Gericht sitzen, von überheblicher Besserwisserei in Vers 37 bis 42. Da heißt es, verurteilt nicht andere, dann wird Gott euch oder auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott euch auch nicht über euch zu Gericht sitzen. Dann wird Gott euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken, reich beschenken. Ja, er wird euch so reich, so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß im Guten, ja? Denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Dann lässt sich etwas aus, Vers 41. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, ja. Und merkst gar nicht, dass du selber einen ganzen Balken im Auge hast. Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Schon krass, wie Jesus das hier formuliert, aber ich glaube, so übertrieben, dann versteht es jeder. Wenn er hier darüber spricht, in Vers 37, sitzt über niemand zu Gericht, Da, glaube ich, meint er hier nicht das Amtsgericht oder das Landgericht, wo, ich weiß nicht genau wo, ich schätze mal im Landgericht, wo manchmal auch Schöffen gebraucht werden, wo dann Bürger, einfache Bürger über andere zu Gericht sitzen. Sondern er meint hier, glaube ich, die Kaffeerunde, zu der wir uns treffen. Das Telefongespräch oder den Klön über den Nachbarzaun. Da, wo wir die Dinge des Alltags verhandeln und unsere Begegnungen mit Menschen oft in Einzelheiten zerlegen. Sitzt da nicht zu Gericht über andere. Hebt nicht die Mängel der anderen hervor, sondern seid barmherzig. Nun die Frage, die ich aus diesem Zusammenhang beantworten wollte: Finden wir in diesem Zusammenhang eine Definition für diesen Begriff Barmherzigkeit? Ja, Barmherzigkeit steht hier im Zusammenhang mit Liebe und in diesem Fall mit der Feindesliebe. Ja? Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Was ist der Unterschied zwischen Liebe und Barmherzigkeit? Jetzt müssten wir diskutieren, ja, das klappt hier nicht so gut. Ich werde weiter referieren, ja. Was ist der Unterschied zwischen Liebe und Barmherzigkeit? Gibt es einen Unterschied da? Kann man es auseinanderhalten? Ich meine, Liebe wird getragen von einer Entscheidung, von einem Beschluss. Besonders die Feindesliebe wird getragen von einer Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, Böses mit Gutem zu vergelten. Und Barmherzigkeit kommt eher aus dem Mitgefühl. Ich kann doch den, der da in der Not steckt, nicht alleine lassen in seinem Dilemma. In dem klassischen Beispiel von Barmherzigkeit, von diesem barmherzigen Samariter, erzählt Jesus es so. Der Priester, wir finden übrigens den Abschnitt in Lukas Kapitel 10, ich glaube ab Vers 29, wer das zu Hause mit aufschlagen möchte. Jesus erzählt das also so. Der Priester, der seines Weges kam, oder der des Weges kam, an dem dieser Überfallene liegt, und nach ihm auch der Levit, er sah den schwerverletzten Mann dort liegen und ging vorbei, hatte kein Mitleid. Der Reisende aus Samaria, als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid, sagt Jesus da. Ergriff ihn das Mitleid und dann begann er zu handeln. Er versorgte ihn. Er versorgte ihn mit allem, was nötig war. Barmherzigkeit ist also Handeln aus Mitleid oder heute sagen wir eher Mitgefühl. Mitleid ist vielleicht etwas negativ besetzt heute. Aus Mitgefühl. Liebe ist mehr ein Handeln aufgrund einer Entscheidung. Ich habe beschlossen, dich zu lieben. Ich spreche hier ja nicht von dem Verliebtsein, von diesen großen traumhaften Gefühlen, sondern von einer positiven Einstellung. Ich will dem anderen Gutes tun, auch wenn er mir Böses tut. Oder auch wenn er nicht darauf reagiert, auf mein Gutes. Trotzdem entscheide ich mich, zu ihm gut zu sein. Oder bei der Nächstenliebe, ich will freundlich mit ihm sein. Ich will ihm helfen, auch wenn ich es gar nicht muss. das ist Nächstenliebe hier, wie Jesus das beschrieben hat beim barmherzigen Samariter. Oder auch in der Partnerschaft. Ich liebe dich, heißt, ich will zu dir halten, in jeder Situation. Ich will in allem dir beistehen. Ich will immer auf dich warten. Können wir Männer vielleicht ein Lied von singen, ja? Ich will immer auf dich warten. Mein Leben will ich mit dir teilen. Und das, bis der Tod uns trennt, ja, ein Leben lang. Ob das einfacher ist als Feindesliebe, ich weiß es nicht. Ihr Männer, was meint ihr? Ja, von den Frauen spreche ich mal nicht, lieber nicht, ja. So, das war der Versuch einer Definition von Barmherzigkeit. Handeln aus Mitgefühl heraus ist das meiner Meinung. Obwohl Jesus erzählt dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter als Antwort auf die Frage der Nächstenliebe. Wer ist denn mein Nächster, fragt dort ein Schriftgelehrter. Und dann erzählt Jesus dieses Beispiel. Ja, das Zweite, was ich ansprechen wollte, ist da eine Begründung, warum ich so barmherzig sein soll wie Gott, wie der Vater barmherzig ist. Und wir finden einmal in Vers 35, da sagt Jesus, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten, dann bekommt ihr reichen Lohn. Ihr werdet zu Kindern des Höchsten. Ihr werdet zu Kindern des Höchsten. Das wird hier als Belohnung genannt. Und wenn wir in Matthäus lesen, die in der Bergpredigt, da ist ja eine der Seligpreisungen: Selig sind die Barmherzigen. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Wir werden erlangen die Barmherzigkeit Gottes, dadurch, dass wir barmherzig sind. Also das Erste, es wartet eine Belohnung auf, wenn wir barmherzig sind. Und das Zweite, wo die Bibel, glaube ich, sehr viel verwendet, ist, Barmherzigkeit schafft ein echtes Miteinander. In den Versen vorher wird von Feindschaft und Betrug gesprochen. In den Versen danach von Verurteilen und verletzender Kritik. Das alles vergiftet die Atmosphäre und zerstört die Gemeinschaft. Liebe und Barmherzigkeit absorbiert vieles davon und macht den Schaden wieder gut. Gott ist gut zu allen, heißt es hier in Vers 35, denn auch er ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Oder wie es in Matthäus hieß, er lässt die Sonne scheinen über die Guten und die Bösen. Er lässt es regnen über die ihn ehren oder auch verachten. Gott ist grundsätzlich gut zu allen. Dazu gibt es auch eine Historie in der Bibel. Und zwar gehen wir ganz zurück an den Anfang. Nach etwa anderthalb Jahrtausende Geschichte seit der Erschaffung des Menschen war die Menschheit kurz davor, komplett vor die Wand zu fahren. Es war ein Chaos an Gewalt, an Unterdrückung, an Menschenverachtung, gang und gäbe damals in der damaligen Menschheit. In diesem Chaos erwählte Gott Noah und gab ihm den Auftrag, ein Rettungsschiff zu bauen. Er lieferte ihm auch den Bauplan dazu. Nachdem nun diese Arche fertig war, ein großes Schiff, wahrscheinlich ist erst im 19. Jahrhundert ein ähnlich großes Schiff wieder gebaut worden. Ja, aber nachdem die Arche fertig war, zog Noah mit seiner Familie und einem großen Gefolge an Tieren in diese Arche ein. Und dann kam die große Flut und stieg hoch, bis der höchste Berg noch 7 Meter Wasser über dem Gipfel hatte. Kein Mensch auf der Erde überlebte das, außer Noah mit seiner Familie in diesem Schiff. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie geschah das? Es regnete 40 Tage und Nächte. Das ist gut, das können wir uns vorstellen. Aber dann heißt es noch, und die Quellen der Tiefe öffneten sich. Was ist das? Die Quellen der Tiefe. Und warum, wenn es 40 Tage und 40 Nächte regnete, warum blieb das Wasser über den höchsten Bergen stehen? Das läuft immer ab. Ich habe auch sogar eine Dachrinne an meinem Haus, damit das Wasser, was abläuft, mir nicht in den Nacken klatscht, wenn ich zur Tür rausgehe, sondern es wird abgeleitet. Warum lief das Wasser nicht ab? Ich fand eine Erklärung. Ja? Gott, die Brunnen der Tiefen öffnete sich. Gott lockerte etwas die Schwerkraft auf unserem Planeten. Und dann stieg das Wasser über das Land, die Berge hinauf und blieb dort stehen über Monate. Es lief nicht ab. Und nach Monaten, da zog Gott die Schwerkraft wieder ein wenig an und das Wasser lief ab und sammelte sich wieder in den Seen und sammelte sich in den Ozeanen und dort ging es zurück bis an seine festgelegten Grenzen. So heißt es in Psalm 104, Vers 9. Nach 1 Jahr und 10 Tagen verließ Noah das Rettungsschiff mit dem ganzen Gefolge. Und dann, ja, die Erde war trocken geworden. Und dann heißt es in 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21. Da zieht Gott eine Schlussfolgerung. Gott sagt, ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so böse sind, so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Und Gott schloss dann so etwas wie einen Bund mit ihnen. Er sagt dann, von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und als Zeichen des Bundes setzte Gott den Regenbogen in die Wolken. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Dieses löst natürlich leicht eine Depression aus, wenn man dieses Urteil über die Menschen hier liest. Alles Denken und Planen ist nun einmal böse von Jugend auf. Das heißt, dieses ganze menschliche Dilemma mit all seinen Konflikten von der kleinsten menschlichen Zelle, ja sogar in einem einzelnen Menschen selbst wächst der Konflikt manchmal so an, dass er keinen Ausweg mehr sieht und zum Suizid greift. Ja, dann aber auch bis hin zum größten Ausmaß, wie es in den Weltkriegen geschah. Das liegt in der Natur des Menschen. Das liegt in der Natur des Menschen, der sich von Gott losgelöst hat, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Emanzipation. Er ist emanzipiert. Emanzipation hat zerstörerisches Potenzial. Wie auch heute, wo unzählige Menschen, ungeborene Menschen gewaltsam ums Leben kommen. Auflehnung gegen Gott, zerstörerisches Potenzial. Das ist in unseren Herzen. Aber Gott gab Hoffnung. Gott gab Hoffnung und schickte einen Retter, Jesus Christus. Gott, der barmherzige Vater im Himmel. Jesus hat mit seinem Erlösertod am Kreuz die Feindschaft zwischen Mensch und Gott überwunden. Dieser Tod absorbiert alle Feindschaft. Und mit seiner Auferstehung hat er auch den Tod entmachtet. Und nun, durch den vertrauenden Glauben an diesen Jesus Christus löst sich der Konflikt in meinem Herzen. Jesus hat meine Schuld bei Gott bezahlt und hat diese Trennung, die ich durch meine Auflehnung gegen Gott verursacht habe, hat er überwunden. Dadurch wird der Konflikt in meinem eigenen Herzen gelöst, indem ich an Jesus glaube und meine Schuldfrage gelöst ist. Und das ist auch die Grundlage für zwischenmenschliche Konfliktlösungen. Wenn ich im eigenen Herzen Frieden habe, dann kann ich in Frieden auch mit anderen leben. Denn Gott hat aufgrund dieses Glaubens durch den Heiligen Geist die Liebe in mein Herz und in dein Herz gelegt und auch die Feindesliebe in mein und dein Herz gelegt. Und Gott hat damit auch die Barmherzigkeit in mein Herz gelegt. Denn Barmherzigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Gehört zum Wesen Gottes. Wenn wir im Alten Testament lesen, wo Gott sich Mose vorstellt, dann sagt er, ich bin Gott, gnädig und barmherzig und voller Liebe. Gnädig und barmherzig. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Und die Liebe und diese Barmherzigkeit absorbiert alle Feindschaft. So ausgerüstet sendet Jesus seine Jünger in diese Welt mit dem Heiligen Geist. Und er sendet uns in diese Welt und sagt, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin. Und wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, dann gib ihm auch noch das Hemd dazu. Liebe, Feindesliebe, absorbiert alle Feindschaft. Zurückschlagen heizt die Feindschaft an. Aber hinhalten absorbiert auch sogar in der Ehe, auch sogar in der Familie und sogar auch in der Gemeinde. Hinhalten, barmherzig sein. Deswegen steht dieser Satz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, im Zusammenhang von Feindesliebe und der Warnung vor Verurteilung und verletzender Kritik. Bringt gute Frucht, sagt Jesus im Anschluss darauf, in den Sätzen danach, weil Gott euch zu guten Bäumen gemacht hat. An den Früchten werdet ihr erkennen, sagt Jesus, welches ein guter Baum ist oder welches ein fauler, ein kaputter Baum ist. Bringt gute Frucht. Darum geht's in diesem Abschnitt danach, ums Fruchtbringen, ja. Also der zweite Punkt, gibt es hier eine Begründung, warum ich so barmherzig sein soll, wie mein Vater im Himmel barmherzig ist? Ja, es gibt sie, weil wir Gottes Kinder sind und wir den Auftrag haben, den Vater der Barmherzigkeit in dieser Welt zu vertreten, damit das Leben in dieser Welt etwas mehr lebenswert ist. Und das Dritte, gibt es Anregungen für die Praxis? Ich möchte hier ganz kurz machen, weil meine Zeit eigentlich abgelaufen ist. Ich nenne noch einmal diese Textstelle, Lukas Kapitel 6, von Vers 25, sagen wir mal, bis Vers 42 und auch darüber hinaus, oder Vers 27 bis Vers 42. Wenn wir dieses noch einmal nachlesen, wo Jesus über die Feindesliebe spricht, wo Jesus darüber spricht oder uns ermahnt, nicht zu verurteilen, wo er dieses Bild von dem Splitter im Auge des anderen und dieser ganzen Dachlatte oder diesem Balken in dem eigenen Auge. Wenn wir das uns noch einmal vor Augen führen, gerne auch in einer neueren Übersetzung lesen, das ist immer meine Empfehlung. Ja. Und diese Worte Jesu mit etwas Fantasie in unser Leben einbauen, dann wird sich in unserer kleinen Lebenswelt Frieden ausbreiten und Beziehungen werden geheilt werden. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Frieden wird sich ausbreiten. Eine Geschichte dazu noch oder ein Beispiel. Tim und Tom sind zwei Brüder. Manche kennen diese Geschichte schon. Sie leben zusammen in einem Zimmer und haben wieder mal einen Konflikt auszutragen. Und zwar mit roher Gewalt geht es zu in dem Kinderzimmer. Da leidet auch das Gestühl und unter dem Krach, von dem Krach aufgeschreckt, reißt die Mutter die Tür auf und sagt, Tim und Tom, was ist hier los? Was ist passiert? Tim sagt zur Mutter, wenn Tom nicht zurückgeschlagen hätte, wäre das alles nicht passiert. Wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, dann halte ihm auch die rechte hin. Seid barmherzig miteinander. Amen. Ich will noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du barmherzig bist. Ohne Ansehen der Person, du schaust nicht danach, wie wir sind, zunächst mal, sondern du lässt die Sonne scheinen über Gute und solche, die dich ablehnen. Du lässt es regnen über solche, die dich ehren und auch über die, die dich verachten. Das finde ich großartig. Und nun forderst du uns aber auch auf, auch so zu sein. Uns durch deinen Geist mit dieser Kraft, oder du hast uns durch deinen Geist mit dieser Kraft ausgestattet, auch so zu sein. Wir wollen uns das ins Bewusstsein rufen, dass du uns so ausgerüstet hast mit dieser Liebe, dieser Barmherzigkeit und unser Leben auch so gestalten, damit Beziehungen heil werden, damit Frieden sich ausbreitet in unserer Umgebung, in unserer kleinen Welt. Schenk das in unseren Partnerschaften, schenk das in unseren Familien, gib das in der Gemeinde und gib das da, wo wir uns im Alltag bewegen, damit wir, wie du es in der Bergpredigt sagst, damit wir Salz sind und Licht in dieser Welt, ein Wohlgeschmack sind in dieser Welt, damit das Leben ein wenig mehr lebenswert wird. Ich danke dir herzlich dafür, dass du barmherzig bist. Amen.